In der Lübecker Marienkirche gab es einen Organisten und Komponisten namens Dietrich Buxtehude. Und in dieser Kirche gab es zur gleichen Zeit auch einen Gemeinde- oder Kirchenchor. Und Dietrich Buxtehude ärgerte sich darüber, dass dieser Kirchenchor nicht so eine hohe Meinung von ihm als Komponisten hatte. Er seinerseits fand den Chor auch nicht so besonders. Und da er aber immer wieder so Sticheleien dann hörte, dass er irgendwie als Organist oder Komponist jetzt nicht so herausragend sei, darum beschloss er eines Tages, sich zu rächen. Und er machte das folgendermaßen. Er hatte den Auftrag, für diesen Chor ein Stück zu schreiben über den Bibeltext Johannes 15, Vers 5, in dem sagt Jesus zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er fasste dieses als Lied jetzt, was er für den Chor schrieb, fasste er das in die Zeilen, wir können nichts ohne die Gnade des Herrn. Und er komponierte das so vom Satz her, dass also zum Amüsement der Zuhörer bei der Aufführung zunächst die Tenöre und Bässe bekannten, wir können nichts, und dann Alt und Sopran dazu kamen, wir können nichts, und dann alle zusammen sagen, wir können alle nichts. Und das war seine Rache. Und ich musste an diese Anekdote denken, als ich über die Begabungen nachdachte, die Gott schenkt. Wir haben in dieser Vorchristzeit eins besonders eindrücklich, finde ich, vor Augen gemalt bekommen. Nämlich, dass Gott dann mit uns beginnen kann, wenn wir bekennen, wir können nichts ohne die Gnade unseres Herrn. Ulrich Patzani hat das oft so ausgedrückt, dass er aufgezeigt hat, wir stehen sozusagen vor Gott wie ein Kind oder wie ein Mensch mit leeren Händen, der gerne ein Geschenk in Empfang nehmen will. Und ich finde dieses Bild ganz, ganz eindrücklich, weil ich meine, dass es sehr, sehr gut beschreibt, wie Gott sich unsere Kindschaft als Kinder Gottes vorstellt. Nicht nur den Start in das Leben als Christ, sondern auch auf diesem Weg zu sein, mit Jesus Christus offene Hände zu haben und beschenkt zu werden. Und ganz offen gesagt, wenn wir heute über Geistesgaben, über Gnadengaben reden, auch über natürliche Begabungen, ich bin davon überzeugt, dass Gott keinen Menschen beschenkt, der nicht sozusagen auch sich mit leeren Händen vor Gott stellt, der auch Dinge loslässt, die ihn festhalten oder auf die er sich etwas einbildet. Ich glaube, dass Gott uns immer dann beschenkt, wenn wir auch loslassen, also die Hände aufmachen und das loslassen, was wir bisher so fest in Händen hielten und meinten festzuhalten. Und vor diesem Vorzeichen möchte ich auch diesen Text verstanden wissen, den wir jetzt zusammen lesen. 1. Korinther 12, ein Text, der sich an Menschen richtet, die mit offenen Händen vor Gott stehen und die ihn in ihr Leben hineingebeten haben. Deswegen beginnt dieser Text mit dem Ausdruck Brüder und Schwestern. Oder man könnte auch sagen Kinder Gottes. Ihr Kinder Gottes, ihr seid jetzt angesprochen. Wenn Sie merken, das trifft jetzt für mich nicht zu, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch kein Kind Gottes, sondern bin sozusagen, stehe noch irgendwie davor, dann hören Sie einfach zu und freuen sich auf das, was Ihnen geschenkt wird, wenn Sie Kind Gottes werden. Sie können das hier mitlesen. Wenn Sie das nicht erkennen können, dann sollten Sie sich freuen, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt, und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Ihr erinnert euch, als ihr noch Ungläubige wart, seid ihr vor den stummen Götzen in Ekstase geraten. Darum muss ich euch vor allem eines sagen. Wenn Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat, kann dieser nicht sagen, Jesus sei verflucht. Umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, Doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden muss. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden. Anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Soweit unser Bibeltext. Zunächst einmal sehen wir, wie Paulus mit den Korinthern hier spricht und sagt: Ich möchte euch was ganz Wichtiges mitteilen über den Geist Gottes, über die Fähigkeiten des Geistes Gottes. Und er spricht dann von den Kindern Gottes, von den Brüdern und Schwestern im Glauben und sagt in dem Vers 3, wenn Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat. Und das wird in der Bibel unterschiedlich ausgedrückt. Also das ist dass Gott in einem Menschen Wohnung macht. Und das wird hier ganz stark ausgedrückt, dass Gott sozusagen ein Monopolrecht, eine Monopolstellung über dem Leben eines Menschen bekommt. Dass Gott das Sagen hat, das ist hier ausgedrückt. Wenn der Geist Gottes Besitz ergreift von euch. In der Bibel wird der Geist Gottes mit einem Siegel verglichen. Er wird mit einem Siegel verglichen, das auf dein Leben gedrückt wird. Um zu verdeutlichen, dieser Mensch ist versiegelt für Gott. Der gehört Gott. Der trägt sozusagen das Zeichen Gottes in seinem Leben. Das hat ganz viele Aspekte. Er ist versiegelt dafür, dass er mit Gott in seiner Herrlichkeit leben wird nach seinem Tod. Der Heilige Geist ist das Siegel und gleichzeitig derjenige, der vom Menschen sozusagen Besitz ergreift. Diese Ausdrucksweise benutzt Paulus sehr bewusst hier, weil er hier mit Leuten spricht, die auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Die Erfahrungen gemacht haben damit, dass Wunder und Ekstase und Ähnliches, dass sie das auch schon vor ihrer Hinwendung zu Jesus Christus kannten. Und darum greift Paulus diesen Vergleich auf und sagt, schaut mal, vorher wart ihr nicht an Jesus Christus gläubig. Ihr habt ekstatische Erfahrungen gemacht. Oder heute würde man vielleicht sagen, du hast Erfahrungen mit Esoterik gemacht. Du hast vielleicht sogar irgendwelche Geistheilung oder irgend so etwas erlebt. Also das heißt, du hast Sachen erlebt, die auch irgendwie besonders sind und die doch aus einer ganz anderen Quelle kamen. Und er sagt das ist ganz interessant, wie er das ausdrückt. Er sagt, ihr wart sozusagen in Ekstase, in Aufruhr, es hat euch mit Macht gezogen zu den stummen Götzen. Das heißt, hier ist ein ganz starker Kontrast. Ekstase, also ganz viel Aufregung und viel Lärm um nichts. Lärm, viel Lärm um nichts. Er sagt, es sind stumme Götzen, die letztlich also auch bei aller Anstrengung des Menschen, allem Selbstgemachten, was der Mensch bringt, nicht wirklich helfen können. Und demgegenüber stellt er jetzt, dass der Geist Gottes von einem Menschen Besitz ergreift und dass er einen Menschen befähigt, zu Gaben, zu Diensten und zu Wunderkräften, die aus der Quelle Gott gespeist sind. Und er gibt dann einen Hinweis darauf, wie diese Menschen erkennen können, aus welcher Quelle kommt denn das, was ich erlebe? Aus welcher Quelle stammt das, was ich bei mir selbst erlebe? Und da gibt Paulus ein Kriterium an. Er sagt, es ist unmöglich, dass jemand Jesus verflucht oder etwas gegen Jesus sagt, dass er Jesus sozusagen entweder bedeutungslos macht oder missachtet oder verspottet, dann könnt ihr sicher sein, das stammt nicht aus dem Geist Gottes. Und demgegenüber sagt er, wer sagt, Jesus ist der Herr, das stammt aus dem Heiligen Geist. Und auch da, wenn Sie bei den Stadthallenabenden da waren, haben Sie das schon gehört und hoffentlich auch verstanden, dass es hier nicht darum geht, ob jemand diese Worte aussprechen kann. Jesus ist der Herr. Das kann sozusagen jeder sagen. Was hier gemeint ist, dass ein Mensch mit seinem ganzen Leben ausdrückt, Jesus ist mein Herr, Kyrios. Er ist der, der in meinem Leben zu bestimmen hat. Und der Geist Gottes, alles, was der Geist Gottes bewirkt in einem Menschen, ist, dass er hinzielt auf Jesus Christus. Der Heilige Geist wird manchmal als der Gentleman Gottes bezeichnet. Und hier sehen wir das ganz deutlich, woran ist der Heilige Geist zu erkennen und woran ist zu erkennen, dass es sozusagen aus der Quelle Gott kommt, dass er auf Jesus Christus zeigt. Dass er sagt, er ist der Herr. Jesus Christus ist Herr. Und das bedeutete in der Zeit, in der diese Gemeinden entstanden, einen enormen Ausdruck, dass Menschen nicht bereit waren, sich vor dem römischen Kaiser zu beugen. Sondern dass sie sagten, wir beugen unsere Knie nur vor einem einzigen, und das ist Jesus Christus. Und dann erklärt Paulus die verschiedenen Gaben. Er sagt, es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie aus. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Bei dieser Aufzählung geht es nicht so sehr darum, dass wir jetzt sozusagen irgendwelche Schubladen aufmachen und dann sagen wir, das sind Begabungen, das sind Dienste, das sind Wunderkräfte. Sondern hier geht es darum, dass Paulus deutlich machen möchte, das, was ihr in der Gemeinde erlebt, was sozusagen, was ihr an Besonderem erlebt, wo ihr merkt, dass hier Gott gebraucht wird und dass Menschen sich gebrauchen lassen vom Geist Gottes, das stammt aus einer Quelle, der Quelle des Heiligen Geistes. Und er macht das deutlich in der Formulierung, der Heilige Geist, der Herr, Gott. Manchmal fragen ja Menschen, darf man den Heiligen Geist anrufen, darf man ihn ansprechen? Natürlich darf man das. Er ist Person gegenüber, genauso wie Gott selbst. Hier wird das ausgedrückt in dieser dreierlei Abfolge. Geist, Herr, Gott. Mit all diesem ist der Heilige Geist gemeint. Er teilt zu die Gaben zu, wie er will. Er ist also nicht nur ein ausführendes Organ Gottes. Er teilt zu, wie er will. Das ist seine Befähigung und sein Dienst an uns. Es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Dienste, es gibt verschiedene Wunderkräfte. Ich verstehe das so, dass wir, auch wenn wir dazu sehr schwer sozusagen das genau einsortieren können, dass wir uns, wenn wir Christen sind, dass wir erleben, dass Gott uns natürliche Begabungen geschenkt hat, die haben wir sozusagen von Geburt an. Und sie werden aber nicht automatisch auch zu Geistesgaben oder Gnadengaben, sondern hier muss noch etwas passieren, ein Zwischenschritt passieren, damit sie geheiligt werden. Ein Beispiel dafür ist der in vorhin zitierte Erik Liddell. Erik Liddell, dieser Läufer, er sagt einmal, meine Schnelligkeit ist mir von Gott geschenkt. Meine Schnelligkeit ist mir von Gott geschenkt, damit ich ihm damit Ehre mache. Und wenn ein Mensch seine Begabung, auch seine natürlichen Begabungen, Gott zur Verfügung stellt, dann zählen sie auch in diesem Bereich. Es gibt verschiedene Gaben, aber ein und derselbe Geist teilt sie zu. Paulus redet ja hier in diesem Zusammenhang von besonderen Begabungen, die also in der Gemeinde jetzt eine besondere Rolle spielen. Aber uns ist völlig klar, dass der gleiche Geist Gottes, der zu besonderen Dingen innerhalb der Gemeinde befähigt, auch unsere natürlichen Begabungen geschenkt hat, gemacht hat, sie erdacht hat und uns befähigt, mit ihnen Gott zu dienen. Deshalb halte ich eine strikte Trennung sozusagen von natürlichen Gaben wie Gastfreundschaft, Kreativität und Ähnlichem, die also in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt werden als Gaben des Geistes, halte ich genauso für Gott gegeben und Geist gegeben. Und wenn sie geheiligt werden und in den Dienst Gottes gestellt werden, sind sie genau solche Gaben, die zum Aufbau der Gemeinde genutzt werden sollen und dürfen. Und dann werden hier auch noch besondere Gaben genannt. Die Gaben, beispielsweise Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen, in einer schwierigen Lage zu erkennen, was zu tun ist, die Gabe der Lehre, die Gabe der Leitung. Und auch da gibt es manchmal Begabungen, die hat ein Mensch erhalten, schon sehr früh erhalten, vielleicht schon bevor er Christ wurde, erhalten. Er hat eine Begabung, anderen etwas gut zu erklären, also eine Gabe der Lehre, würden wir sagen. Wenn sie nicht geheiligt wird, wenn sie also nicht sozusagen und durch diese Pforte hineinkommt, dass ein Mensch sagt, ich kann ohne dich, mein Vater, nichts tun, dann verpufft diese Gabe, wird nicht geheiligt und dann wird sie auch nicht in diesem Sinne zu einer Gnadengabe Gottes. Ich werde darauf gleich nochmal eingehen, warum das so wichtig ist. Warum eine Gnadengabe in einem solchen Fall nicht wirklich geheiligt wird, warum sie nicht als Gnadengabe bezeichnet werden kann, wenn es nur eine natürliche Begabung bleibt. Es gibt verschiedene Dienste. Hier betont Paulus stärker sozusagen die Ämter oder das, was in einer Gemeinde, es gibt Leiter in der Gemeinde, Lehrer, Propheten und Ähnliches. Also das heißt, hier ist es sehr stark gekoppelt auch an eine bestimmte Funktion innerhalb der Gemeinde. Und selbst wenn man das nicht im Einzelnen jetzt gegeneinander ausspielen kann, so sind Gaben etwas, was in der Regel ein Mensch sein Leben lang hat, und Ämter oder Dienste etwas, was er für eine bestimmte Zeit bekommt. Und ich glaube, für diese Dienste und Ämter gilt, dass Gott auch hier Berufene begabt und nicht nur Begabte beruft, sondern dass er zu einem Dienst, in den er hineinruft, auch Begabungen schenkt und sie durch seinen Heiligen Geist Menschen Begabungen bekommen, die sie vorher nicht hatten. Ein Beispiel war für mich unser Seminardirektor am theologischen Seminar, der erzählte, dass er eine Gabe, die er für diesen Job brauchte, nämlich die Gabe der Leitung, dass er sie, als er diesen Job bekam, bei sich nicht feststellen konnte. Und er hat gesagt, ich habe dann den vorherigen Leiter gebeten, dass er mich segne und über mir betet und dass er mit mir darum ringt, dass ich diese Gabe, die so wichtig ist für diese Berufung, dass ich diese Gabe bekomme. Und er berichtete davon, dass er dann diese Gabe geschenkt bekam und dass er in einer neuen auch Vollmacht diesen Dienst tun konnte. Er war also beschenkt worden vom Heiligen Geist für diese Aufgabe, für diesen Dienst. Und dann, es gibt verschiedene Wunderkräfte. Das Kennzeichen von Wundern, von Zeichen und Wundern ist ja gerade, dass sie zeichenhaft sind, dass sie Wunder sind. Und das war auch zur Zeit der Apostel so, dass es etwas Besonderes war, wenn plötzlich die Erde bebt, nachdem die Gemeinde gebetet hat. wenn sie erleben, dass Menschen nur durch die Berührung von einem Tuch von Petrus oder Paulus oder weil der Schatten eines Menschen auf sie fällt, sie geheilt werden, dann war das ein Wunder. Oder wenn Paulus in einen Stapel Holz greift, eine Schlange ihn beißt und er davon nicht getötet wird, dann war das ein Wunder. Und die Gemeinde hat Gott die Ehre gegeben darüber und sich gefreut darüber und gesagt, hier ist ein Zeichen für uns, ein Wunder geschehen in unserer Mitte. Wunder und Zeichen haben in sich schon, in der Begrifflichkeit, schon ganz deutlich, dass sie eigentlich das Seltene sind, die Ausnahme sind. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen damit sind, auch wenn in diesen Aufzählungen zum Beispiel die Gabe der Heilung immer wieder auch Erwähnung findet und ganz wichtig ist in der Gemeinde, so scheint es doch zu keinem Zeitpunkt der Gemeinde Jesu so gewesen zu sein, dass es in der Gemeinde drei Leute gab, die hatten die Gabe der Heilung und nach dem Gottesdienst sind alle hingegangen mit Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und einem Gipsbein und sind danach heil nach Hause gegangen. Also das heißt, eine Form des Automatismus, eine Form, hier ist eine Gabe zugesprochen und die wirkt sozusagen so in gewisser Weise vollautomatisch, gibt es im Neuen Testament nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Gabe der Heilungen, dass das sozusagen eine Gabe ist, die auch die, wo Menschen tatsächlich, ich auch Menschen erlebt habe, diese Gabe haben, aber die ihnen nie in dem Sinne zur Verfügung steht, dass sie das sozusagen einfach austeilen können, sondern dass das immer ein Wunder bleibt. Immer etwas Besonderes bleibt, ein besonderes Tun Gottes, ein besonderes Geschenk Gottes. Unverfügbar. Zeichen und Wunder, die für uns nicht verfügbar sind, die nicht zu einer ständigen Begabung werden. Wenn wir uns diese, ich habe überlegt, ob ich zu diesen einzelnen Gaben Ihnen jeweils ein Beispiel nennen kann. Ich werde das einmal versuchen, wie ich das erlebt habe. Aber zunächst einmal ist ganz wichtig, in dem Vers 7, also es ist für mich ein Schlüsselvers, hier ist, ich hatte ja vorhin gesagt, eine Gabe, die Gott, auch eine natürliche Gabe, ich glaube, selbst bei besonderen Gaben gilt das, also die Gott einem Menschen schenkt, zum Beispiel in unbekannten Sprachen zu sprechen. Oder Gabe der Geisterunterscheidung. Ich glaube, dass diese Begabungen letztlich sich messen müssen an dem Maßstab von Vers 7. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Das taucht in den Gabenlisten des Neuen Testamentes eigentlich immer auf. Gaben, die Gott schenkt, sollen immer der Gemeinde zur Verfügung stehen. Und das Kriterium für dass es eine Gnadengabe von Gott geschenkt ist, ist nicht, wie wir das häufig denken, dass jemand so irgendwie in so einer anderen Sphäre schwebt, plötzlich sein Gesicht ganz glänzend wird und er dann salbungsvoll vier Worte sagt und der andere bricht zusammen. Ja? Solche Vorstellungen haben wir ja manchmal von dem, wie Gott dann an so einer Stelle wirkt. Nein, das Besondere ist bei einer Gabe, die Gott schenkt, nicht, wie sie aussieht, also in welcher Gestalt sie daherkommt, sondern ob sie Gemeinde baut, ob sie Gemeinde aufbaut, ob sie Menschen stärkt. Das heißt, ob es eine Gnadengabe ist, entscheidet sich daran, welche Wirkung sie erzielt. Der Heilige Geist hat eine klar definierte Wirkung. Er hat die Wirkung, die Gemeinde Jesu Christi aufzubauen, das Reich Gottes mit aufzubauen. Und das heißt, so ist das hier ausgedrückt, zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben, zum Nutzen aller, übersetzt Luther. Und da ist niemand von ausgeschlossen, bei jedem zeigt sich der Heilige Geist mit seinen Gaben so. Die einzelnen Begabungen, die hier genannt sind, zunächst die Gabe der Weisheit oder Gabe der Erkenntnis. Ich habe das oft erlebt in Beratungen, in Ältestenkreis, im JOC-Mitarbeiterkreis mit den Diakonen gemeinsam, dass jemand aus unserer Runde so ein Wort gesagt hat, was in die Situation, was voller Weisheit war, voller Erkenntnis, und die anderen haben nur noch sagen müssen, ja, das ist es. Das ist genau das, was in dieser Situation jetzt das Richtige ist. Wir merken gemeinsam, das ist der Weg, den Gott uns führt. Also solche Momente sind das. Also auch wieder nicht von dem, dass das jetzt dann besonders salbungsvoll gesagt wurde oder so, sondern von der Wirkung her merkten wir, das ist jetzt ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, ein Wort in einer schwierigen Lage. Dann besondere Glaubenskraft. Besondere Glaubenskraft habe ich oft bei Geschwistern erlebt, die mich sozusagen überrascht haben damit, dass sie Gott mehr zugetraut haben, als ich in dem gleichen Augenblick oder gleichen Moment. Also die mir Mut gemacht haben damit, dass sie ihr Herz so vorauswerfen konnten und sagen könnten, ja, das mag sein, das ist jetzt schwierig, das ist irgendwie aus unserer Perspektive ist das nicht leicht, jetzt in dieser Situation weiterzugehen. Und ich glaube, dass Gott, dass sein Heiliger Geist diese Situation jetzt benutzen wird. Ich glaube, dass Gott uns hier einen großartigen Weg eröffnet. Und da auch wieder hier die Wirkung auf mich, wenn ich sowas erlebt habe, Glaubenskraft bei einem Menschen. Ich wurde selbst ermutigt, mein Vertrauen wieder neu auf Gott zu setzen. Das haben Sie sicher auch schon erlebt. Die Gabe der Glaubenskraft. Die Kraft, andere zu heilen. Auch hier, ich habe es auch selber erlebt, ich habe Ältestengebet in Anspruch genommen in einer damaligen Gemeinde und erlebt, wie Gott bei mir eingegriffen hat. Dort ist ja von Aufrichten und Heilen die Rede. Ich habe das erlebt, nicht vollständig und doch ein großes Stück Heilung erlebt in Bezug auf meine Neurodermitis. Das war für mich ein ganz, ganz besonderes Erleben. Und auch hier wieder der Hinweis, ich glaube nicht, dass Heilung sozusagen ein Automatismus ist, dass man das sozusagen sich verfügbar macht. Vielleicht fragen Sie sich, ja, wie erkenne ich, ob ich die Gabe der Heilung habe? Schauen Sie, im Neuen Testament, Jakobus 5, werden wir alle, ohne Ausnahme, aufgefordert, füreinander zu beten, wenn jemand krank ist. Wir werden alle dazu aufgefordert, nicht nur die Ältesten, auch das ist wichtig, das Ältestengebet. Wir werden alle aufgefordert, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Wir sollen also füreinander beten um Gesundung, um Genesung. Ich glaube, viele von uns machen das, aber dass wir das einfach auch, dass wir ganz natürlich, so wie wir nicht nur, dass wir den ersten Gedanken haben, welcher Arzt ist denn gut und welches, hier jemand erzählt eine Geschichte von seiner Krankengeschichte, oder das Erste, was uns einfällt, ihm eine Medizin zu empfehlen oder einen Arzt, ja, oder zu sagen, oder vor einem anderen Arzt zu warnen, ja, statt zu sagen, diese Gelegenheit nutzen wir, dass wir das zuerst beten darum, und Jakobus 5 fordert uns auf, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Und dann wird das Gott zeigen. Wenn jemand also an dieser Stelle besonders viel Gebetserhörung erlebt, mag sein, dass er die Gabe der Heilung hat. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Also, ich habe Wunder schon erlebt und doch sie nie einem Menschen zuordnen können. Also, bin dankbar dafür, was ich erlebt habe an diesen an enormen Bewahrungen, an Wundern. Aber dieses auch wieder, das Wunder sozusagen dann einer Person zuzuordnen war, das habe ich bisher noch nicht so erlebt. Anderen macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden oder prophetisch zu reden. Ich glaube, das ist eine Funktion, die Predigt hat. Aber auch, wenn jemand etwas in einem kleineren Kreis, Hauskreis und Ähnlichem weitergibt, ich glaube, dass auch da die Wirkung entscheidet. Da, wo ein Mensch durch eine Predigt oder durch etwas, was andere ihm beispielsweise in einer kleinen Gruppe zusprechen und sagen, wenn es da passiert, dass ein Mensch merkt, jetzt hat Gott zu mir geredet und es völlig unwichtig wird, wer das gesagt hat, dann ist es sicher, hier hat Gott diese Gabe geschenkt, Gabe der Prophetie, Gabe der Weisung Gottes. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Während der Stadthallentage hatten wir, das hatte ich ja im Interview erzählt, hatten wir ja diese Situation, dass wir uns gefragt haben, wie kommt das an bei den verschiedenen Gästen? Warum wird gerade auch diese Möglichkeit so zum persönlichen Gespräch oder Gebet nicht so stark genutzt, wie wir uns das vorgestellt hatten? Und da an einem Abend saßen wir zusammen und dann fingen wir an, so zu diskutieren darüber. Und irgendwie kriegt das so eine Eigendynamik. Jeder gibt so seinen Senf dazu. Sie kennen das ja. Und der eine sagt, oh, es liegt daran. Der andere sagt, es liegt daran. Und da war es so, dass auch jemand aus unserer Mitte dann plötzlich sagte, Moment mal, stopp mal. Also was wir jetzt hier gerade machen, ich glaube wirklich, das ist gerade sozusagen der Teufel, der uns sozusagen jetzt einredet, wir könnten das sozusagen jetzt irgendwie menschlich lösen, müssten das so auf unsere Art hier machen. Abgesehen davon, dass wir uns sozusagen auch so dabei waren, in einen Frust hineinzureden. Und das war ein, und da haben alle sofort gesagt, ja, hast recht, okay. Das war das Wort Gottes in diesem Moment. Das ist die Gabe der Geisterunterscheidung, zu merken, was passiert hier. Wer kommt hier zu Wort? Und dann, die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeiten, das Gesagte zu deuten. Auch das habe ich bei Menschen erlebt, habe es in schöner Weise erlebt, also in aufbauender Weise, dass ich gemerkt habe, hier beten Menschen und sind, während wir miteinander beten, auch in einem größeren Kreis, stärken sie auch diese persönliche Verbundenheit mit Gott, stärken das, indem sie in Sprachen beten beispielsweise. Und ich habe es auch schon unangenehm erlebt, wo ich den Eindruck hatte, hier ist es wie eine Blockade, wie etwas Aufgesetztes, Demonstratives. Und ich glaube auch hier, auch bei diesen Dingen, Sprachenrede und die Fähigkeit, etwas zu deuten, an diesen Stellen wird sich auch, ob es vom Geist Gottes gewirkt ist, daran entscheiden, welche Wirkung es erzielt. Was bewirkt es in denen, die davon betroffen sind? Bewirkt es den Aufbau der Gemeinde mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben, dass wir gemeinsam aufgebaut werden? Es gibt in der Bibel ein Bild dafür, wo jetzt diese ganzen Begabungen zusammenkommen. Natürliche Gaben, die geheiligt sind, Gnadengaben, die in einen bestimmten Dienst hineingesprochen werden, Wunderkräfte. Und dafür nimmt die Bibel das Bild des Leibes, nimmt also das Bild eines Körpers mit seinen verschiedenen Teilen, die zusammengefügt sind. Eine böse Zunge hat mal gesagt, wissen Sie, warum das Schiff der Gemeinde nicht untergehen kann? Weil es von so vielen Nieten zusammengehalten wird. Das ist eine bösartige Unterstellung. Hier sehen wir, dass die Gemeinde Gottes, so wir auch wirklich, also wir sind, wenn wir das nochmal auf den Anfang zurückkommen, sind wir tatsächlich Nieten oder Menschen, die erkannt haben, ich bin eine Niete ohne den Geist Gottes, ohne dass Gott jetzt etwas bei mir schafft, bin ich eine Niete. Ich brauche in der Gemeinde mich nicht produzieren mit den Begabungen, die Gott mir geschenkt hat, es sei denn, sie sind geheiligt, sind sozusagen unter das Kreuz Jesu Christi gekommen und werden dann eingesetzt für sein Reich. Und das Bild des Körpers hier, damit illustriert uns die Bibel, dass wir zusammengehören, dass wir eine Einheit bilden, dass wir in einen Leib zusammengefügt sind, die organisch miteinander verbunden sind. Das heißt, diese Teile am Körper haben sich das nicht ausgesucht, in diesem Leib zu sein, sondern sie wurden da sozusagen eingefügt von dem Schöpfer. Und so ist das auch mit Menschen und ihren Begabungen. So du Teil am Leib Jesu Christi bist, das heißt, wenn du Christ geworden bist, dann gehörst du zum Leib Jesu Christi, bist angefügt. Und das heißt, du wirst, so wie sich wenn jetzt bei dieser Person hier, wenn der an seiner Hand eine Verletzung hat, so wie der ganze Körper davon betroffen ist, so beschreibt die Bibel das auch, dass wir teilhaben an den Freuden und an den Leiden miteinander. Das ist also ein Bild zunächst mal für Gemeinde und auch dafür, dass wir ein Organismus sind. Wir pflegen das besonders in der Gemeindestunde, zu der alle Christen eingeladen sind, also die bewusst in der Nachfolge Jesu leben, sind da alle mit eingeladen. Da pflegen wir das, uns mit zu freuen über bestandene Prüfungen, über jemand, der Gesundheit wiedergeschenkt bekommen hat und so weiter. Und mitzuleiden, wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat, wenn es ihm schlecht geht, wenn er mit Sorgen belastet ist. Und so teilen wir miteinander. Das ist ein Teil des Bildes des Leibes. Und das Zweite, was hier ganz deutlich wird, ist, wenn du an diesem Leib ein Körperteil bist, per Definition, und du sagst, also ich will aber lieber Zuschauer sein, ich möchte also meine Begabung nicht einsetzen, ich möchte sie dem Reich Gottes nicht zur Verfügung stellen, dann bleibt ein Körperteil taub und stumm sozusagen. Es bleibt unfähig und auch das hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Wenn du fehlst in der Gemeinde, hinterlässt du eine Lücke. Eine Lücke, in der der Heilige Geist dich gerne benutzen wollte. Und hier ist gar nicht mal, also Paulus redet ja gar nicht irgendwie von Putzaufgaben. Die meisten Leute haben dann ja Angst, ne? Putzaufgaben und so weiter. Auch das gehört dazu. Aber er redet ja hier in seinen Beispielen davon, dass Menschen geleitet durch den Heiligen Geist etwas weitergeben an andere. Und das kann ja in ganz schlichten Formen sein. Ermutigende Worte, etwas Hilfreiches, Freundlichkeit, ein tröstendes Wort, jemand anders besuchen, jemand einladen. Das können sehr, sehr schlichte Sachen sein. Aber ihr merkt, wenn diese Kommunikation, die der Heilige Geist durch euch zu anderen Menschen geben will, wenn ihr sie vorenthaltet, weil ihr sagt, ich habe da keine Lust drauf, dann fehlt dem Leib Jesu Christi etwas und andere Menschen werden um eure Gaben beraubt. Ich lese zum Schluss das Ende dieses Kapitels 12. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die prophetische Weisung erteilen, drittens die zum Lehren befähigt sind. Dann kommen die Wunder tun und heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle sind Apostel, nicht alle erteilen prophetische Weisungen, nicht alle sind zum Lehren befähigt. Nicht alle können Wunder tun, nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Und jetzt kommt die Aufforderung an uns, bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben. Bemüht euch, kann man allgemeiner sagen, um diese Gaben des Geistes. Betet um sie, ringt um sie, bittet Gott, dass er euch beschenkt mit seinen Begabungen. Und dann fügt Paulus noch einen Satz hinten an und der soll die Einleitung sozusagen zur nächste Woche sein, ihn Geschmack machen auf nächste Woche. Ich zeige euch jetzt etwas, sagt er im nächsten Satz, das noch weit wichtiger ist als diese Fähigkeiten. Und darüber sprechen wir nächste Woche. Ich möchte gerne mit uns beten. Sie können gern sitzen bleiben dazu. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen für die Begabungen, die du schenkst. Du hast uns ausgestattet mit Heiligem Geist, als wir deine Kinder geworden sind. Und nun wünschen wir uns, dass deine guten Gaben in unserem Leben zur Entfaltung kommen und dass sie dir dienen, dir Ehre machen. Wir beten darum, dass keine Gabe, die in unserer Gemeinde, die du hineinlegst in unsere Gemeinde, nicht zum Vorschein kommen darf, sondern dass unsere einzelnen Begabungen, das, was du schenkst, lieber Herr, dass das in der Gemeinde dienen kann, zum Ausdruck kommt und dass wir uns so gegenseitig stärken
kräftigen können und dir in guter Weise nachfolgen können. Amen.